SWR 1, 30 Jahre Hitparade. History.
Günther, für dich hat sich ja durch die Top 2000D dein Leben komplett geändert. Ohne die Top 2000D wärst du heute ein anderer und was anderes und wo anders.
Ich denke, dass ich Lehrer für Englisch und Deutsch geblieben wäre. Da kam ich ja her. Vielleicht wäre ich sogar verbeamtet worden. Vielleicht auch nicht. Gut, später haben sogar meine Ostkollegen von DT64 wieder angefragt, ob ich nicht Lust hätte, zurückzukommen. Da hatte ich mich aber schon hier so eingerichtet, dass dieses Angebot für mich keinesfalls aktuell war.
Wie hast du denn da gearbeitet? Du warst Lehrer, aber du warst auch bei DT64. Hast du das nebenher gemacht?
Oder das habe ich nebenher gemacht, als, sagen wir mal, sehr freier Mitarbeiter mit nur einer einzigen Sendung, die alle 14 Tage freitags abends lief, Mobil Popradio. Und die habe ich gemeinsam mit einem Redakteur den einen Donnerstag vorbereitet und den Freitag darauf wurde es gesendet. Mhm. Also zweimal im Monat war ich zu hören zum Gaudium meiner Schüler, weil mitunter auch prominente Gäste da waren. Einmal hatten wir sogar die Depeche Mode in der Sendung, also das Interview.
In der DDR damals.
Ja, die haben in der DDR gespielt. Aha. Die haben da gespielt, die hatten das Angebot gekriegt, weil sie eigentlich in West-Berlin zugange waren, zum Selbstkostenpreis in der DDR aufzutreten, wie immer vor Hand verlesen im Publikum, waren aber bei uns im Sender gewesen. Das Fernsehen hat sich natürlich den Sänger gegriffen, den David Gahan, und für uns blieb Martin Gore. Und ich habe gesagt, fürs Radio viel interessanter, der ist eloquenter und ist auch der Songschreiber und das hat auch sehr viel Spaß gemacht mit dem. Und ich kenne eigentlich keine Schülerin, die nicht ein Poster von Depeche Mode im Kinderzimmer hatte. Hat ja Elternbesuche gemacht und dann haben die mich mit denen gehört. Und am Sonnabendmorgen, Samstagmorgen danach saß ich als aufsichtsführender Lehrer auf den Stufen der Schule und dann kamen die Mädels an. Oh, wie war denn der Martin Gore, Schneidewind, wie war der denn gewesen? Und da haben meine Hände
das
berührt.
Das Autogramm.
Weil sie meinten, ich habe den ja auch angefasst, dann haben die mich auch angefasst, in der Hoffnung ist es was hängen geblieben.
Also
dann,
nett,
das leuchtet dann so ein bisschen rüber. Und das lief parallel zueinander. Wir haben sogar einmal eine Radiosendung aus der Aula unserer Schule gemacht.
Welchen Stellenwert hatte denn dieses DT64 damals? War das so ein landesweites Radioprogramm, war es die Popwelle der DDR?
Das war anfangs ein Programm zu einem Festival, das 1964 stattfand. Das wissen gar nicht mehr viele. 3 Jahre nach Mauerbau hat die DDR die westdeutsche Jugend eingeladen. Das waren aber meistens Leute aus von der SDRJ, so links gerichtet. Und die kamen rüber und denen musste man natürlich auch ein entsprechendes Radioprogramm bieten. Und auf den Frequenzen des Berliner Rundfunks wurde das Studio DT64 eingerichtet, das nachmittags 2 Stunden Popmusik spielte, wo dann also auch Beatles, Procol Harum oder sowas lief. Und als das Festival vorbei war, war es auch damit wieder zu Ende. Und dann gab es Protest. Oh, das war so schön, warum macht er das nicht weiter? Und dann hat man das weiterlaufen lassen und daraus ist dann später eine selbstständige Welle geworden. Also DT64 wurde dann eigenständiges Programm, DDR-weit. Es war ja alles zentralisiert, die Sender waren alle in Berlin zu Hause mit Ablegern in Leipzig und von da aus wurden alle Programme eigentlich, Stimme der DDR, Deutschland, Sender und DT64 verantwortet.
Und parteigesteuert, oder? Stramm, auf Linie? Oder wie war das so?
Das war so wie Kabarett. Wir sollten so ein Ventil sein. Ein Ventil sein und wir sollten den Anschein erwecken, dass wir ein bisschen frecher sind als die anderen und sollten uns auch politischer Äußerungen enthalten. Das haben wir nur zu gerne gemacht. Wenn ich gesagt hätte, Rod Stewart hat eine Macke, ist das nicht so schlimm. Mhm. Wenn ich das von Erich Honecker gesagt hätte, wäre Schluss gewesen.
Ja.
Ähnliche Sportreporter, die dürfen ja auch ein bisschen burschikoser sein. Und das durften wir auch, mussten uns aber an gewisse Regeln halten. Bloß wo die Minen liegen, das hatte man ja von Kind an mitgekriegt. Es gab die Wahrheit für die Schule und es gab die Wahrheit für die Familie. Bei den meisten war das so, die ich kannte, da war das gar nicht anders. Man war ja gelernter DDR-Bürger und da wusste ich schon, was ich machen muss, damit ich den Job behalte. Einen Fehler hast du dann wirklich nur einmal gemacht, dann warst du draußen.
Aber du hast wirklich nie Ärger gekriegt oder gab es da mal was?
Doch, es gab schon Ärger. Ja. Man hatte mich beauftragt, Texte zu übersetzen vom Englischen ins Deutsche, beziehungsweise Übersetzungen, die andere gemacht hatten, zu prüfen, ob die auch nicht gegen die sozialistische Moral und Ethik verstießen. Und da haben wir gerne ein bisschen geschummelt und haben Texte versucht unterzubringen, die nicht so ganz auf Linie waren. Also beispielsweise das Thema Homosexualität gab es in der DDR nicht, aber ein Song wie Walk on the Wild Side, den haben wir doch gerne mal drunter geschummelt. Da geht es ja dann auch um Bisexualität und Gender und solche
Versteht
Sachen.
Versteht aber nicht jeder so auf dem ersten,
nein,
aufs
natürlich
erste
nicht,
Hören. Ne?
Natürlich nicht. Das haben wir mal drunter geschummelt. Manchmal wurden wir erwischt und manchmal nicht. Und ich hatte dann beispielsweise, was mir bei Roger Waters, den habe ich vor 2 Jahren getroffen in New York, und mein Intro war, dass ich ihm erzählt habe, man hat mich eigentlich nie erwischt. Ich konnte machen, was ich wollte. Leute, meine Kollegen haben schon gesagt, Schneidewindeimer kriegen sie dich auch. Du kannst nicht durch den Regen laufen, ohne nass zu werden. Und das, habe ich zu Roger Waters gesagt, ist mir mit einem Song von dir passiert. Mhm. Not Now John auf der letzten Pink Floyd LP The Final Cut. Da kommt die Zeile vor, Not Now John, we've got to get on with these, we've got to compete with the shiny Japanese. Und mein Redakteur sagt, was, du sprichst da von verschlagenen Japanern? Also es ist eigentlich die Ansage des amerikanischen Unternehmers an seine Untergebenen, wir müssen uns mit den verschlagenen Japanern herumschlagen auf dem Markt. Wenn du heute über verschlagene Japaner sprichst, dann sprichst du morgen über schlitzäugige Chinesen, abgelehnt. Und da sagte Roger, na das war doch aber schon ein Euphemismus. Ich musste nochmal denken, Euphemismus? Also eine Umschreibung, eine Schönschreibung. Ich sag, wieso, was war denn Not Now John ursprünglich? Das sollte heißen, fuck all that. Und die Mädchen hatten ihren Part schon eingesungen. Fuck all that. Der stand auf und sang mir das nochmal vor. Und das hat ihm die BBC verboten. Ich sag, Mann, da saßen wir ja im gleichen Boot. Von dem Moment an konnte ich Roger alles fragen. Ja. Also das passierte dann auch, dass da ein Stempel drauf kam. Und das war dann mir untersagt worden. Man hob den Zeigefinger, ließ mich aber weitermachen. Mhm. Ja, also es ist nicht alles durchgekommen, was ich wollte.
Wir haben noch was Kleines Akustisches von DT64.
DT64.
Dieses Programm hat einen Sympathieeffekt, ganz ohne Frage.
Das war meine Stimme.
Ja, wo du sagst.
Von ja. Ja, das war 1988 aufgenommen, glaube ich. Etwa so, jedenfalls ziemlich zum Ende. Das wussten wir aber noch nicht, dass das Ende in Sicht war.
Aha. Aber das war auch so mit Jingles, so wie wir das heute auch kennen. Sowas gab es da auch bei euch damals.
Ja, da waren wir aber bei unserer Musikredaktion oder sagen wir bei der Redaktion für Mobil-Pop-Radio ziemlich weit vorne dran. Das war natürlich abgelauscht von Sendern wie Radio Luxemburg, RIAS 2 und was es so alles gab, was man empfangen konnte in Berlin oder The Great 88, AFN, so wie die das machten, versuchten wir das in unserem möglichen Rahmen durchzuziehen, hatten auch Techniker dabei, die drauf brannten, auch sich bis an die Grenzen zu bringen und haben uns da geholfen. Mhm. Und das ist überwiegend auch gestattet worden. Und das war eins davon.
Und woher habt ihr die ganzen Musiktitel bekommen?
Die sind überwiegend von Einkäufern, die man nach West-Berlin geschickt hat, mitgebracht worden. Oder von.
Also einfach so im Kaufhaus, oder?
Ja, ja, es gab einige, die fahren durften. Also die Parteiabzeichen, okay. Also ganz Vertraute, dazu gehörte ich nicht. Die durften rüber und haben dann im KDW oder wer weiß wo das eingekauft.
Also hey, kauf mal die LP von den Stones. Die
ja, neue. Schau mal, was da gerade in den Charts ist und bring das mal mit. Die neue von Springsteen brauchen wir. Oder ja, sowas, die neue Single von Taylor Dane, was in den 80er Jahren so angesagt war. Oder Michael Jackson, Madonna. Das wurde mitgebracht, das wurde dann auf Band umgeschnitten. Und die Platte verschwand im Archiv. Und dann bekam dieser Song eine Karteikarte aufgeklebt, da stand oben drüber Stumm, STUM, Stereo-Umschnitt. Oh. Und das Band wurde so lange gesendet, bis es irgendwann nicht mehr ging, wurde es neu überspielt. Also wir haben keine Platten aufgelegt. Die sind alle in einem Bunker, der unter der Erde war, stammt noch aus dem Zweiten Weltkrieg, verschwunden, diese Platten. Oder Bands, die Ostbands, die rüber durften, wie Karat und Pudis, haben gerne auch was mitgebracht und uns zum Überspielen überlassen. Oder Bands aus dem Westen, die wir da hatten, die wir auch empfangen durften. Also Leute, die unbedenklich waren, wie Middle of the Road. Ja, oder die Bay City Rollers, die waren auch alle mal bei uns gewesen. Oder Tangerine Dream, die brachten natürlich ihre Platten mit und ließen sie aus Solidarität auch gleich da.
Hast du dich wohlgefühlt?
Ich habe mich damit wohlgefühlt, weil ich schnell gemerkt habe, dass das ein Ausnahmejob war. Ich wollte ja schon immer Rundfunkjournalistik machen und hatte mich auch in Leipzig, wo die Ausbildungsstätte war beim Komitee für Rundfunk, beworben. Dann kam die Absage so formuliert, trotz prinzipieller Eignung müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass. Mhm. Ob jetzt das daran lag, dass mein Vater nicht in der SED war, dass ich kein Arbeiterkind, sondern Bauernkind war. Es gab ja da bestimmte Normen, die eingehalten wurden. Oder ob die anderen Bewerber einfach besser waren. Das weiß ich nicht. Ich bin dann jedenfalls alternativ erstmal Lehrer für Englisch und Deutsch geworden. Und da hatte sich ein Kollege, ein Studienfreund erinnert an meine ganz passablen Englischkenntnisse und hatte mich dann zum Rundfunk geholt, auf dass ich mal ein paar Texte übersetze oder auch mal ein Interview mache. Und ich war das allererste Interview, das ich machen durfte. Da bin ich zu einer Revue in den Friedrichstadtpalast geschickt worden. Dort trat nämlich unter anderem Samantha Fox auf. Die wird man heute kaum noch kennen.
Das doch, war ein so eine kleine war das ja, doch.
Kleine
ne?
aus den 80er Jahren, so eine vollbusige Blondine. Die hatte auch ein paar Top-10-Hits. Und ich wusste auch gleich, worum es ging. Wenn das Interview nicht sendbar war, hätten sie es weggeworfen. Es hätte keiner gemerkt. Aber sie haben es gesendet. Also es war dann doch ganz passabel. Und ich konnte meinen Schülern das im Englischunterricht auch vorspielen. Die hatten das natürlich auch, die kannten es aus der Bravo. Gut, die Westverwandtschaft hatten, die hatten dann die Bravo und da war die auch drin. Oh, unser Englischlehrer hat mit Samantha Fox gesprochen. Ist ja toll, wie ist die denn so? Ich sage, ja, kann euch sagen, ich bin auf die Bühne gegangen oder hinter die Bühne, da saß die auf einem hölzernen Stuhl und hat in der Pramo gelesen. Das war eine der Die Pramo ist eine der wenigen Modezeitschriften in der DDR gewesen. Und dieses Mädchen aus dem Westen hat sich interessiert die DDR-Modezeitschrift angeguckt und mit den Augen gerollt, hat aber selber gesagt, alles, was sie trägt, ist Secondhand.
Aha, naja, okay. Gut, dann kam die Top 2000D. Wie hast du davon Kenntnis bekommen oder wie kam die Botschaft, dass da irgend sowas im Schwang ist bei DT64 bei dir konkret an?
Nicht aus erster Hand, weil ich ja nicht jeden Tag da war. Also hier kriegt man ja immer mit, wenn einer hier durchläuft, ne, ob das jetzt ein großer Künstler ist oder ein Politiker oder ein Schauspieler, das habe ich ja alles nicht gemerkt. Man hat mich nur informiert, also ist da was im Schwange. Da waren Kollegen aus Stuttgart da vom Süddeutschen Rundfunk und die wollen eine Ossi-Wessi-Hitparade machen vor dem Hintergrund, dass die Mauer gefallen ist im Sommer 1990 soll das stattfinden und wir wollen uns da zusammenschalten und wir haben überlegt, ob wir dich da nicht mit teilnehmen lassen und sogar nach Stuttgart schicken. Das war für mich natürlich eine riesen Nachricht, denn für mich bestand kein Reisebedarf. Man beachte die Formulierung. Ich hatte nämlich schon mal gefragt, ob ich als Englischlehrer nicht mal zu den Shakespeare-Tagen nach Stratford-upon-Avon dürfe. Da hat man mir Bescheid gesagt, dass dafür keine Valuta vorhanden sei. Man wisse auch, dass ich nicht naiv sei und ich solle solche Provokationen unterlassen.
Also warst du denn so mal in Westdeutschland? Nein, irgendwelche Verwandtschaft?
Ich hatte keine Verwandten und niemanden. Und ich bin niemals bis zum Fall der Mauer irgendwann mal... Mit einer Ausnahme, 1960, kurz bevor die Mauer gebaut war, wir haben Urlaub im Harz gemacht. Der ist in Sichtweite, der Brocken auch vom Haus meiner Eltern gut zu sehen, aus dem Harzvorland. Und da war damals ja noch kein Zaun, kein Stacheldraht. Und wir haben eine Wanderung gemacht und haben gefragt, wo es denn nach Schierke zurückgeht. Ach, ihr seid wohl von drüben, sagte der Forstbeamte. Ach, da sind wir schon mal die Grenze. Und ein junges Paar schierte aus und sagte, und wo bitte geht's nach Torfhaus? Das war da Richtung Westen, die waren dann weg. So, wir sind wieder brav nach Schierke zurückgegangen. Und meine Tante war mit mir, als die nach Berlin zog, mal in West-Berlin gewesen, um mir eine Lederhose zu kaufen.
Aber als kleiner Knirps.
Als kleiner Knirps, also 1960 oder 1959. Und da habe ich schon Muffe gehabt, weil sie sagte, ich soll das auch niemandem erzählen, weil das sei nicht so erwünscht. Und dann bin ich mit einer Lederhose aus West-Berlin wieder heimgekommen und habe nur gehofft, dass wir nicht kontrolliert werden. Sowas fand ja statt. Aber da war ein reger Verkehr zwischen Ost und West. Das war ganz normal. Viele aus dem Osten arbeiteten auch in West-Berlin, verdienten sich gutes Geld und wohnten billig in Ost-Berlin.
Aber das war vor dem Mauerbau.
Das war vor dem Mauerbau. Also, das war, weil du fragtest, ob ich mal drüben war. Also da war ich, war ich acht Jahre alt, 7 oder 8 Jahre alt und dann war 28 Jahre lang Ruhe.
Und als das dann mit der Top 2000D losging, wie alt warst du da?
Da war ich 38.
38, das heißt 38, noch nie im Westen gewesen.
Ja, das war mein allererster Ausflug. Gut, ich war vorher, kaum dass die Mauer gefallen war, natürlich mal schnell nach West-Berlin rein, weil meine eigentliche Heimatstadt Hennigsdorf liegt oben im Nordwesten, auf der anderen Seite liegt Tegel. Da konnte man Ostern immer die Glocken von Reinickendorf und Tegel hören. Das ging dann natürlich schon. Aber in die Bundesrepublik bin ich das erste Mal durch die Top 2000D gekommen. Also mit dem Zug gefahren von Friedrichstraße, von da, wo sonst die Westler gefahren sind, in die Bundesrepublik, in die Altbundesländer, sind wir da abgefahren, über Nürnberg nach Stuttgart. Da waren wir 10 Stunden unterwegs.
Da bist du dann mit dem Uwe Wassermann, mit dem zweiten da.
Das
zusammen,
war der andere Kollege, der war auch Moderator und Redakteur bei DT64, deutlich jünger als ich. Also ich war 38, der war noch nicht mal 30. Ja, das war der zweite Mann im Bund und dann noch ein ganzer Tross an Redakteuren, die dann hier mitgefahren waren, die auch in der Nachrichtenredaktion mit untergebracht waren. Und im Gegenzug waren auch Redakteure von hier mit nach Ost-Berlin gefahren.
Ja, genau. Welchen Eindruck hattest du? Dein erster Eindruck, kannst du dich noch da zurückbeamen, da zu diesem Gefühl, das du hattest, als du in Stuttgart angekommen bist, Stuttgart erlebt hast oder auch schon unterwegs den Westen gesehen hast. Was war das? War das Angst? War das Neugier?
Nee, Neugier. Wir waren ja eingeladen und ich denke, wenn man uns einlädt, dann wird man uns auch freundlich behandeln. Trotzdem, als wir einfuhren, nachts auf dem Hauptbahnhof in Stuttgart, sagte Wassermann, guck mal aus dem Fenster, holt uns jemand ab. Wie sehen die denn aus? Und da war so eine Delegation, später kriegte ich mit, das waren Jogi Radfeder, Stefan Siller und einige andere. Ich sah, sie tragen Jeans und Turnschuhe, keine Aliens. Das sehen freundlich aus. Dann sind wir ausgestiegen, wurden gleich in die nächste Kneipe geführt. Und dann hat man uns erzählt, was uns so bevorsteht. Und dann am nächsten Tag, als die Sonne aufgegangen war, war mein erster Eindruck, hier sind alle Fassaden in Ordnung. Das sieht alles aus wie frisch renoviert. die Dachrinnen sind alle in Ordnung. Das sind so Kleinigkeiten. Mhm. Aber wenn du das als ganz normal empfindest, dass das alles kaputt ist und reparaturbedürftig ist, fällt dir das ins Auge. Die haben hier richtig aufgeräumt. Mhm. Aber das war ganz normal hier. Ne? Gut, es gab auch Gerüste, wo erneuert wurde, wie bei uns ja dann auch. Aber die Straßen sauberer und gerade, naja, im klassischen Land der Häuslersbau, man sagt, in Baden-Württemberg ist sowieso sehr akkurat, fand ich durch Stuttgart schon bestätigt. Das war viel sofort ins Auge.
Top 2000D. Wie genau lief diese Hitparade ab? Wie lang ging das? Ging das auch 5 Tage wie heute?
Das waren etwa 10 Tage und 10 Nächte.
10 Tage und 10 Nächte?
Ja, ja. Aha. Ja, doch alles in allem bis zum Nachmittag dann auf dem Cannstatter Wasen mit der Abschlussveranstaltung.
Und rund um die Uhr.
Rund um die Uhr von 4 Teams, jeweils 2 aus Stuttgart und 2 aus Berlin.
Lass uns mal die Teams. Also das war Günther Schneider, wenn du mit Matthias Holtmann?
Ja, das war der Abend. Ich hatte den ja noch nicht kennengelernt. Man hatte mir auch verschwiegen, dass das hier der Musikchef ist. Ich habe den für einen ganz normalen Moderator, vielleicht sogar freien Mitarbeiter gehalten. Und der kam ganz zum Schluss an. So ein langer Typ im Anzug mit abrasierten Seitenhaaren, fiel über einen Flipperautomaten her, traktierte den. Und Hartmut Volz klopfte mir auf die Schulter und sagte, und das ist dein Wessi. Da dachte ich, oh, doch noch ein Alien. Und das war mein Partner für die nächsten Tage und Nächte. Uwe Wassermann bekam Stefan Siller zugeteilt. Friedemann Leinert von SDR3 fuhr nach Ost-Berlin und machte dort zusammen mit Lutz Bertram das nächste Team aus Berlin auf. Aha. Und Marion Brasch bekam Thomas Schmidt zur Seite.
Also so waren die, das wusste ich jetzt nicht, wie die zusammengestellt
waren. Und diese Paare, die blieben auch erhalten die ganze Zeit. Ja, die blieben immer zusammen und jedes hatte so sein eigenes Format entwickelt. Und Matthias und ich habe die anderen nicht immer hören können, muss ja immer schlafen.
Klar.
Ja, Matthias und ich kamen zu dem Schluss, wir müssen so eine Art Reiseführer entwerfen. Ja, dass wir den potenziellen Besuchern der DDR diese ein bisschen erklären. Da hat er mich ausgefragt.
Ja.
Ne? Und umgekehrt, weil plötzlich konnte ja jeder in den Westen fahren. Worauf musste Acht geben? Wo wird man schnell über den Tisch gezogen? Worauf musste aufpassen? Da haben wir jedem so ein bisschen ein paar Tipps gegeben, wie das andere Land, das nun dazugekommen ist, funktioniert.
Mhm. Und du hast wirklich einen Trabi gehabt?
Ja, das ist richtig. Ich hatte eine Anmeldung durch meine Mutter. Jeder hat eine Anmeldung zu laufen. Du kriegst es ja nicht von heute auf morgen. Du hast 10 bis 17 Jahre gewartet zum Schluss. Und die Anmeldung meiner Mutter war fällig und das Ersparte war zusammen. Und mit dem bin ich sogar hier angekommen dann.
Mhm. Ja, Autofreak Holtmann hat da sicherlich seine Sprüche zu gehabt.
Er hat seine Trabi-Witze gemacht. Ich habe das stoisch ertragen, weil ich wusste, dass das irgendwann passiert. Ja, dass das der leiseste Wagen der Welt ist, wenn man die Knie an den Ohren hat. Ich habe ja auch gedacht, dass draußen, wenn ich mit ihm jetzt, der hat mich noch überredet, wir gehen noch was trinken, dass dann draußen wahrscheinlich eine Nürburgring-Karosse deutscher oder Stuttgarter Bauart steht. Ich will dem Auto jetzt nicht wehtun, aber es war dann ein Fiat Panda und seine...
Holtmann mit einem Fiat Panda?
Das muss sein Zweitwagen gewesen sein.
Oder von einer Freundin oder was?
Ja. Und seine Knien waren auch an den Ohren. Ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, dass du mich mit diesem Auto beglückst, dann wäre ich aber anders aufgetreten.
Diese Hitparade, welche Rolle hat sie denn in der DDR gespielt? Also es müssen die Leute ja irgendwie abstimmen. Wie lief das ab? Wie war da die Begeisterung? Gab es da überhaupt so eine Begeisterung?
In der DDR gab es ja mehrere Zuschriften, Hitparaden. Andere gab es nicht, weil wir keine Plattenverkäufe hatten. Mhm. Ja, also selbst Ostbands, nicht jede Ostband konnte eine Platte aufnehmen. Das waren alles Zuschriften-Hitparaden. Insofern war das nichts Neues, aber neu war, dass man jetzt natürlich auch internationale Titel wählen konnte. Und dass man wusste, du kommst in einen Topf mit den Leuten aus Süddeutschland. Das andere Ding war, es war die ganze DDR dabei. Im zentralisierten System, 5 Bundesländer heute, ne, die waren alle mit einem Stöpsel, mit einem Stecker zusammenstecken, Klick, waren die praktisch angeschlossen an das relativ kleine Sendegebiet von SDR3, kamen 17 Millionen potenzielle Hörer. Ich habe auch gestaunt, dass alle meine Freunde und Verwandten, egal ob sie in Rostock, in der Lausitz, in Dresden oder im Harz zu Hause waren, mich alle gehört hatten.
Mhm.
Ja, weil die hatten die ganze DDR erwischt dadurch. Und später hatte mir Musikchef Jogi Rathfeder gesagt, dass genau das Problem war, wie sollte man denn diese Leitung bezahlen? Eine Leitung, ja, das war ja noch Ausland.
Ja, klar.
Die DDR existierte ja noch. Die Währungsunion war zwar schon vollzogen, aber es war noch die DDR. Ich merkte das, weil ich mal ein Telegramm schicken wollte. Ich hatte den Geburtstag meiner Frau vergessen und Telefon hatten wir keins. Da bin ich hier zum Postamt gegangen, habe ein Telegramm aufgegeben, mit wenigen Worten habe es rübergereicht. Das macht dann 24,50 Mark.
Na bravo. Ja.
Habe ich dann natürlich bezahlt, weil ich zu stolz war. Und dann konnte ich mir vorstellen, was eine Rundfunkleitung gekostet hätte.
Ja.
Nun wurde von beiden Seiten geknobelt, wie können wir das bezahlbar machen? Weißt du, als Schliemann seine erste Mumie heimbrachte nach Europa, hat der Zoll auch nicht gewusst. Wie nennen wir das? Mumie stand nicht auf dem Zettel, da haben sie dran geschrieben, getrockneter Fisch.
Echt?
Ja, und hier haben sie dran geschrieben, Telefonleitung.
Aha.
Das heißt, offiziell haben wir die ganze Zeit eine Telefonleitung benutzt. Und Ost und West hat mitgespielt. Das war natürlich nicht so ganz die Wahrheit, aber so war es bezahlbar geworden. Und niemand wollte aber als Verhinderer dastehen. Na, wir ziehen das durch, wir machen das jetzt. Und so war es dann auch bezahlbar gewesen.
Weißt du, wie viele Leute mitgemacht haben?
Ich kann das nicht mehr sagen. Es waren bestimmt nicht so viele wie heutzutage, aber es waren damals also ausschließlich Postkarten. Damals gab es ja noch keine Online-Mitbestimmung. Das kann ich nicht mehr sagen, wie viele da mitgemacht haben. Ich weiß nur, dass das Ergebnis ziemlich verschieden war, weil die Generation der DT64-Hörer, sag ich mal, so um eine halbe Generation jünger war als die der SDR3-Hörer. Mhm, da waren also mehr pop-orientierte Geschichten drin als mehr Klassikrock bei SDR3. Mhm. Wobei ich darauf mehr stand und ich stand dem näher.
Ich kann mir vorstellen, die Ostmusik, also Karat, Pudi, City, dass sowas natürlich reinkam. Da wären die Westler von SDR3 seinerzeit ja nicht so unbedingt drauf gekommen.
Wären da
oder?
Nicht viel gewusst haben. Und außerdem waren diese Bands, das haben die mir auch bestätigt, City, Karat und Pudi, erstmal abgemeldet. Plötzlich konntest du doch alles haben.
Ach
du
so,
warst ja nicht mehr auf den Ersatz angewiesen. Klar, du hast die Pudis in großen Stadien gesehen oder Stern Meißen. Aber jetzt kamen ja diese Bands höchstpersönlich vorbei. Die Scorpions, sogar die Rolling Stones. Die waren ja da und von denen wollte man erstmal nichts wissen. Die Pudis haben dann vor 200 Leuten gespielt in der Zeit.
Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja, doch, das hat Dieter Bär ja auch mal erzählt. Und das hat sich erst allmählich mit den Jahren ist die Popularität wieder gewachsen.
Und dann haben die DDR-Bürger natürlich auch nicht für Pudis Karat abgestimmt, sondern halt...
Klar haben die auch Stimmen gekriegt. Auch solche Bands, die so ein bisschen als oppositionell bekannt waren und die nur gelitten waren. Punkbands wie Keks zum Beispiel. Ja. Feeling B und wie die so alle hießen. Einige hatten recht abenteuerliche Namen, die waren natürlich dann schon mit drin, aber das war nur eine Minderheit. Ansonsten war jetzt, na klar, die internationale Musik angesagt, die man sowieso immer hörte, die man auf Band hatte, die man mitschnitt bei den Westsendern und die wurden jetzt auch da reingewählt. Ich kannte übrigens alle Bands, die auf der Liste waren, die reingekommen waren in Job 2000D, bis auf eine, die sagte mir nichts. Ich habe zu Matthias gesagt, Anyone's Daughter, die kenne ich nicht. Ach, das ist eine Band hier aus Baden-Württemberg. Kran kannte ich wohl. Das war eine Progressivband aus Ulm. Da wusste ich schon Bescheid. Ne? Ja. Und ich wusste auch, wer Eloy sind oder wer Triumvirat sind. Ich war ganz erstaunt, dass Matthias da Schlagzeug gespielt hatte. Anyone's Daughter waren bis in die DDR nicht vorgedrungen. Das war die einzige, die ich nicht kannte. War dann aber auch ganz begeistert von deren Musik.
Ja. Wie ist das dann ausgegangen?
Wenn man die Listen getrennt sieht, war die Nummer 1 am Ende bei den DT64-Hörern Enjoy the Silence von Depeche Mode.
Ja, die waren weil sehr, hast du ja schon gesagt,
sehr
die
häufig
sehr
vertreten.
Populär
die waren
in der
sehr
DDR,
populär in der DDR, waren sehr häufig vertreten. Enjoy the Silence war auch ein Hit, der dem Sendedatum da sehr nahe stand. Wenn man die Süddeutschen alleine gezählt hätte, wären die Dire Straits Brothers in Arms Nummer 1 geworden. Nun zählte aber der kleinste gemeinsame Nenner.
Und
der
jetzt komme ich
Lagern,
mit meinem Final. Ja? Ich habe nämlich eins.
Achtung, Achtung. Top 2000D. ...207 Stunden deutsch-deutsche Megacharts. Und jetzt ist es soweit.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
die Nummer 1.
Die Nummer 1 bei den deutsch-deutschen Megacharts Top 2000D heißt...
Sinéad O'Connor! Das ist sie!
Nothing compares to you. Das hätte ich nicht gedacht.
Das war der Hit des Jahres, vor allen Dingen des ersten Halbjahres 1990. Wir haben durch Postkartenabstimmung natürlich eine längere Vorlaufzeit als heute. Und dieser Song, der war so oft gelaufen, der hing einigen natürlich nun schon zum Ohren raus. So heute kann man wieder ganz gut hören, diese Prince-Nummer, die Sinéad O'Connor in eine unglaubliche Version gebracht hat. Und das war dieser Song, der von beiden Lagern die meisten Stimmen bekommen hatte. Und insofern ging es schon in Ordnung. Das war ein aktuelles Stück.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take.
Wirklich eine schöne Nummer. Nothing compares to you, Sinéad O'Connor. Die Nummer 1 der Top 2000 im Jahr 1990. Was ist aus Sinéad O'Connor eigentlich geworden, Günther? Du weißt doch alles.
Naja, die hat dann noch sehr viel provokante Dinge gemacht, wie das Bild des Papstes zerrissen vor laufender Kamera in einer Talkshow. Da ging es also darum, dass sie also für das Recht Schwangerschaftsunterbrechung war, hat ein Techtelmechtel mit Peter Gabriel.
Ist, ach was?
Ja, der eine hat es bestätigt, der andere nicht. Hat natürlich noch weitere ganz interessante Sachen in den 90er Jahren gemacht. Zwischendurch war sie so depressiv, dass auch von Selbstmordversuchen die Rede war. Und jetzt habe ich aber längere Zeit nichts mehr von ihr gehört. Also das ist zweifellos ihr größter Hit. Eine kantige Person, die sehr genau weiß, was sie will. Man mag ja nicht immer folgen, aber eine interessante Erscheinung im Pop-Universum.
Weißt du, was aus den anderen Moderatoren geworden ist? Gut, Matthias Holtmann im Ruhestand, Stefan Siller im Ruhestand, Friedemann Leinert. Ist irgendwie auch im Ruhestand,
oh,
aber...
Oh, der ist selbstständiger Unternehmer. Blue Flame Records ist ja ein sehr erfolgreiches, international operierendes Label. Ich hatte ihn 2 Jahre, nachdem er uns verlassen hatte, mal wieder getroffen und gefragt, wie es so läuft. Ach, ich bin jetzt in der Investitionsphase. Oh. Wo denke ich, naja, das heißt also, er steckt noch jede Menge Geld rein. Aber es ist dann ganz gut gelaufen. Er kam dann mit exotischen Stars an und einmal hat er eine kasachische Prinzessin mitgebracht und mich eingeladen, ob ich sie nicht in Russisch interviewen könnte. Aber die spricht ja gar kein Russisch. Das ist eine ganz andere Sprache. Aber wir haben uns trotzdem irgendwie verständigt. Das waren schon sehr exotische Dinge, die er gemacht hat. Der ist nach wie vor erfolgreich.
Mhm. Uwe Wassermann, der ist in Berlin, glaube ich, auch beim Radio, irgendwie beim Radiosender.
Der ist bei den Fritzen, Radio Fritz. Ein Popsender beim RBB in Potsdam. Der ist einer der Väter der Hitparade, also ist einer, der der Vater geworden ist und dessen Sohn ist 2 Köpfe größer als Uwe, der auch nicht klein ist. Oh. Der nimmt beim Halbmarathon immer teil in Berlin und ich habe es auf dem Bild gesehen mit dem Straßenschild Wassermannstraße. Die Eltern reichen mit ihrem Kopf bis knapp unterm Schild und er guckt übers Schild drüber. Das hat er mir mal gezeigt, der war hier zu Besuch. Aha. Ja, der ist nach wie vor noch
also
dabei.
Mit dem hast du losen Kontakt oder so?
Losen Kontakt, der war auch mal zum Arbeitsbesuch hier. Ja.
Marion Brasch?
Schreibt Bücher, ist in Kulturprogrammen unterwegs. Man sieht sie auch öfter mal bei Dokumentationen über die deutsch-deutsche Geschichte, wo es auch gerne um die Jugendkultur geht, wo sie aus ihren Erinnerungen erzählt. War ich auch mal hier vor 2 Jahren. Während der Finalparty hat sie in Stuttgart eine Lesung gehabt, konnte aber nicht überredet werden, mit auf die Bühne zu kommen.
Interessant und schillernd, Lutz Bertram. Das war ja einer, der in der DDR sehr populär war als Moderator, weil er so einen eigenen Stil hatte.
Ja, den hat er auch natürlich während der Hitparade gucken lassen. Das hat nicht jedem gefallen. Manche haben gesagt, okay, mit der Frosch ist wieder dran, weil er so eine gepresste Stimme hatte. Aber er war ein Meister der deutschen Sprache. Hatte also Kaskaden von Sätzen, die er zusammenbaute. Friedemann Leinert war der kongeniale Partner dazu, weil er das stoisch auch alles ertrug. Dann hat er auch eine Fernsehsendung gekriegt, die hieß einfach Bertram, wo er also auch Politiker da hatte, die er übrigens auch in seiner Frühsendung beim ORB rückhaltlos da hart befragt hatte. Also wenn der Ministerpräsident Stolpe zu Gast war, hat er knallhart zu Verdacht, ob er bei der Stasi gewesen sei. Der Stolpe gefragt, jetzt lassen Sie mal die Hosen runter, haben Sie oder haben Sie nicht? Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Bis dann rauskam, dass Bertram selber IM bei der Staatssicherheit gewesen war.
IM Romeo.
Ja, informelle Mitarbeiter. Inwiefern er jetzt wirklich Leuten geschadet hat, ich habe aus dem Buch gelesen, ich habe es nicht gewusst. Ich habe mich gesehen als einen seiner besten Freunde. Das zerbrach aber diese Freundschaft schon daran, weil ich das Angebot des Süddeutschen Rundfunks angenommen hatte, hier zu bleiben. Damit war ich für ihn erledigt.
Warum?
Und er hat es als Verrat angesehen. Die Kollegen übrigens auch. Ich wurde von dem Moment an auch nicht mehr zu Dienstbesprechungen eingeladen. Die hatten mich dann abgeschrieben. Obwohl der Musikchef schon vorher zu mir gekommen war, von Stimme der DDR, von DT64, der gesagt hat, pass mal auf, wir werden hier abgewickelt, wir haben hier viele freie Mitarbeiter und auch die Festen wissen nicht, was aus denen wird. Du wirst wahrscheinlich sogar Beamter und wir müssen uns von dir trennen. Das war so die friedliche Tour und die anderen wollten mit mir nichts mehr zu tun haben, als rauskam, ich habe von SDR3 das Angebot bekommen und würde da wohl auch hingehen.
Die sind wohl neidisch gewesen, oder?
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, zum einen hat sich jeder gefreut, dass man jetzt mit den westdeutschen Brüdern und Schwestern zusammen ist und zum anderen gab es dann eben auch solche Haltungen. Mhm. Ne?
Aber ich spüre irgendwie, dass dir das wehgetan hat, dass der sich so verhalten hat.
Ja, natürlich, ja. Und dann, schlimmer wurde es dann noch, als ich mitkriegte, dass der bei der Stasi war und selbstverständlich von den Leuten bei mir daheim, weil ich ja mit dem Tag und Nacht zusammensteckte, da auch der Verdacht kam, wenn der mit dem immer zusammen war, dann hat er das gewusst. Mhm. Ich habe es nicht gewusst. Und war vielleicht sogar selber dabei. Ne?
Ja.
Da bin ich hier natürlich sofort zu den Chefs gegangen, habe gesagt, naja, ich denke, Regelüberprüfung habt ihr gemacht. Nie, wie, was, haben wir nicht. Und ich habe ihnen versprochen, dass bei mir keine böse Überraschung gibt, weil die waren mal bei mir in einem anderen Zusammenhang. Die hatten wohl Personalprobleme und brauchten jemanden in ihren Reihen noch, der, sagen wir mal, unbedenklich ist, auch keine Westverwandtschaft hat. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich habe schon genug Arbeit, ich bin Lehrer, ich habe einen Rundfunkjob, das genügt mir, da brauche ich nicht sowas auch noch. Es gab Leute, die aus Patriotismus mitgemacht haben oder wenn sie erpressbar waren. Lutz Bertram hat sich einen Reisepass erhofft, der war ja erblindet mit 24 Jahren, war ja als blinder Moderator tätig und hat sich wahrscheinlich erhofft, dass er in den Westen kann, um sich dort operieren zu lassen. Diese Hoffnung hat sich aber nicht erfüllt. Mhm. Inwiefern er selber jemandem geschadet hat oder nicht, weiß ich nicht. Selbstverständlich war er dann nicht mehr tragbar für den Rundfunk und er musste auch einsehen, dass er so harte Fragen, wie ich es eben geschildert habe, nun nicht mehr stellen kann.
Ja.
Du kannst niemanden mehr fragen, hey, sag mal, warst du bei der Stasi oder nicht, wenn du selber dabei warst. Das hat er anfangs nicht einsehen wollen. Man hat ihm dann einen Job als Musikredakteur angeboten. Das hat er abgelehnt, dann verschwand er für ein paar Jahre und ist jetzt als Unternehmensberater tätig.
Ah, das ist ja immer ein gutes Ausweichmöglichkeit.
Es funktioniert. Also ich habe mir sagen lassen, es geht ihm gut. Er hatte eine schöne große Villa, eine Familie, eine neue Familie mit zwei Kindern. Funktioniert alles.
Interessant. Ja. Sehr interessant.
Die Beine gefallen.
DT64, was ist daraus geworden?
Die sind im Zuge der Wiedervereinigung im Radio Sputnik aufgegangen. Ich musste sagen, dass ich mich auch in West-Berlin umgetan habe und im Radio bleiben wollte und bin beim SFB gewesen. Und Helmut Lehnert, der Musikchef dort, hat zu mir gesagt, weißt du, bist bestimmt schon der 20. von aus dem Laden, der hier antritt. Wir werden hier auch abgewickelt. Mein geliebtes Radio for You, der hat ein viertes Programm aufgemacht. Das wird geopfert. Wir müssen jetzt auch bluten. Die Förderungsphase von West-Berlin ist zu Ende. Wir sind aufgegangen in diesem ganzen Topf und die kürzen bei uns ganz genauso. Hast du denn gar nichts anderes? Naja, ich sage, ich habe da mitgemacht in Stuttgart bei der... Du warst bei der Top 2000D dabei in Stuttgart? Ich sage, ja, da war ich dabei. So, ich habe jetzt keine Zeit mehr für dich, aber ich sage dir mal was. Wer ein Angebot kriegt von den reichen Schwaben und Nein sagt, der ist doof. Und damit bin ich in meinen Trabi gestiegen. Der ist doof, der ist doof, der ist doof. Und mit diesem Zweitaktrhythmus nach Hause gefahren. Und da wusste ich, okay, dann machen wir es halt.
Naja, du musst es halt alles abbrechen, ne?
Ja, klar. Ja. Die Zelte abbrechen dort. Der Rundfunk war sowieso für mich erledigt, weil die hatten keinen Platz mehr für mich. Die Kollegen hatten ja den Argwohn, dass ich also auch mit der Stasi gemauschelt hätte. Die richtigen Freunde haben natürlich weiter zu mir gehalten. Und die Familie bedauert das natürlich sehr, aber es war ja nun keine Grenze mehr dazwischen. Mhm. Ich konnte jederzeit wieder zu meinen Verwandten nach Berlin oder den Harz fahren. Es war überhaupt kein Problem. Und hier, das hat sich richtig gelohnt, weil sich hier wirklich alle Träume, also sag ich mal, Musikredakteur zu sein, das Hobby zum Beruf zu machen, die haben sich realisiert.
Weißt du, dass ich mir Wohnungen für dich angeguckt habe?
Das weiß ich
Seite.
Sehr wohl. Dass ich dir eigentlich verdanke, weil du dein kurzes Schwarzes vorgezaubert hast und damit den Makler beeindruckt hast.
Ja, ja. Nein, es kam dann, du warst in Berlin Und dann hieß es, ja, wir müssen für den Günther jetzt Wohnungen angucken. Und dann sind wir nämlich los und haben Wohnungen angeguckt. Das war in Stuttgart, irgendwie am Vogelsang. Ja, da, genau. Da haben wir eine Wohnung angeguckt. Da habe ich mir angeguckt und gesagt, ach, die ist eigentlich ganz hübsch. Und dann hast du die, glaube ich, blind gebucht,
die
oder?
War auch toll, natürlich. Ja, Halbhöhenlage, ja. Das war fantastisch.
Ja, wenn ich was aussuche, ja, gell?
Die Miete war natürlich, ich weiß nicht, ich habe in Hennigsdorf bei Berlin, da habe ich 67 Mark Miete bezahlt. Und das ging jetzt hier mit 1400 los. Ne?
Genau.
Ja,
also, da musst du viel für arbeiten als freier Mitarbeiter.
Ja, aber es hat geklappt.
Gut, du warst dann Musikredakteur bei SDR3 noch.
Richtig.
Ja. 1994 die Top 1000 XL, das war dann die nächste Hitparade.
Man suchte nach einer weiteren Potenzierung. Die allererste Hitparade 89, die Top 1000 X, das war ja...
Top 1000 X war die erste.
Ja, genau. Also zwei Moderatoren moderieren so lange, wie es vorher noch nie gewesen ist. Guinness Buch der Rekorde war das Ziel und das war die Uridee. Und
genau.
Das war so erfolgreich, dass das Radiovolk, sage ich mal, das im nächsten Jahr wieder haben wollte. Und das erfuhr dann natürlich noch eine Bereicherung dadurch, dass die Ossi-Wessi-Charts wurden. Top 2000 D. Und dann trat erstmal irgendwie eine Erholungsphase ein. Und dann ja,
wie können wir das toppen?
Sagten, ja, ja, Leute wie Radfelder, Eichner und Holtmann, wie können wir das toppen? Und da war der europäische Gedanke, der war ja auch schon da. Nach der Wiedervereinigung brauchen wir ein einiges Europa. Und wir nennen das Top 3000 E, war mal so ein Arbeitstitel.
Top 1000 XL war es
für
dann,
Europa,
ne?
Ja. Da wurde es XL. Und wir wollten dann also auch die Stimmen der europäischen Nachbarn mit einbinden.
Weißt du noch, wer dabei war alles?
Also ich weiß, dass Slowenien war, glaube ich, dabei, Holland war dabei, Schweden hat mitgemacht, Bozen, Radio Bozen war irgendwie mit an Bord, also Südtirol, eigentlich Italien.
Ja, auch irgendwie Europa, ne?
Ja, in gewisser Weise schon, natürlich. Ja, das geht ja runter bis nach Sizilien. Und wir sind vorher ausgeschwärmt und haben dann die Nachbarn besucht. Die waren auch hier, die Holländer zum Beispiel. Und mich hatte man nach Holland geschickt. Mhm. Was für mich besonders...
Im Vorfeld war das dann, nicht zu moderieren oder so.
Nicht zu moderieren,
ne?
Sondern ja. Im Vorfeld, ja. Um mal zu gucken, wie arbeiten die. Wir wollten Beiträge nach Hause bringen. Wie arbeiten denn die Kollegen dort? Ja, wie machen die Popradio? Ist das anders als in Deutschland? Ich habe also Holland zugewiesen bekommen. Ich kannte das von meinem Radiogerät, das ich zu Hause von meinen Eltern hatte, das mit dem magischen Auge und der Skala, wo so abenteuerliche Namen dran waren, wie Lahti, Bordeaux, Hilversum. Und jetzt fuhr ich nach Hilversum. Das ist die Radio City in Holland und auf dem Gelände dort stand schon Peter Moll Productions. Ich kannte ja Linda Moll aus dem Fernsehen. Der Peter Bruder, der hatte da. Also so. Und dann kam ich zu einem Mann, der hieß Fritz Pitz. Und Thomas Schmidt sagte mir später, dass er den als Teenager immer gehört hat. Das wäre schlicht sein Idol gewesen. Und er freue sich für mich, dass ich Fritz Pitz kennenlernen durfte, den ich natürlich nicht kannte, weil ich in der DDR diesen niederländischen Sender nicht hören konnte. Das war das Maschinengewehr Gottes. Es war unglaublich. Dieser inzwischen in die Jahre gekommene Mann, der aussah übrigens wie Gorbatschow, er hatte sogar dieses Brandmal auf der Stirn, ich dachte erst, der ist es, was der da hingelegt hat an Informationen und mit welchem Feuer der die Popmusik angesagt hat, die Interviews gemacht hat, also das war schon fantastisch, das war schon eine Offenbarung, das war nochmal ein ganzer Zahn schärfer, als ich hier von Holtmann und Co. kannte, ja. Und das war meine Aufgabe da aus Holland, diese Erfahrung mitzubringen. Während der Hitparade habe ich mit Schweden hier zusammen für Radio Stockholm was gemacht, ich weiß gar nicht mehr warum, die waren einfach interessiert, denke ich, hier mal zu berichten von einer europäischen Hitparade für sich zu Hause. Und dann habe ich mit denen im Studio hier gesessen, für Radio Stockholm in englischer Sprache dann einen Abend mit den Kollegen zusammen.
Gut, dass du Englischlehrer bist. Also das ist ja, hat sich ja nur bestätigt dann.
Also das war eine unglaubliche Sache. Und dann zum Schluss weiß ich noch, dass es gab ja immer ein Konzert, also das große Finale mit prominenter Besetzung war dann mit Rory Gallagher, der damals noch lebte, ne? Das im alten Reitstadion. Also das war schon eine heiße Geschichte. Und damals war es, glaube ich, auch Stairway to Heaven, was Nummer 1 war, da war sich Europa
ja, kann ich bestätigen.
Einig.
Ich habe das hier. Nummer 2 war Mariah Carey, Without You und Pink Floyd, Wish You Were Here auf 3. Ja. Ja. Wie war das denn? Wurde das alles hier aus dem Studio moderiert oder wurde das wie jetzt bei DT64 aus verschiedenen Ländern übertragen?
Die Hitparade selbst wurde so moderiert wie von der ersten Parade an. Der kam aus der sogenannten Disco, also einem Selbstfahrerstudio.
Von uns hier in Stuttgart. Ja.
Und dass die anderen, deren Stimmen waren eingegangen.
Okay.
Aber gesendet wurde nur hier für das SDR3-Sendegebiet. Okay. Das Ergebnis mit europäischer Beteiligung, das ging auf den Äther.
Kann sich noch erinnern, wie sich das niedergeschlagen hat, dass so viele Länder mitgemacht haben? War denn plötzlich Italo-Pop mehr drin oder absonderliche Nummern vom Balkan? Oder?
Vereinzelt. Nur vereinzelt. Im Großen und Ganzen war das eine Klassik-Rock-Hitparade mit kleinen Tupfern nationaler Besonderheiten, will ich es mal nennen. Weil Radio Bozen, ich habe das Programm mal dort gehört, als ich in Südtirol war, da wechselt also Volksmusik mit Heavy Metal in deren Programm. Das ist bei denen kein Problem. Und das waren dann natürlich auch entsprechend die Stimmen, die sie eingeschickt hatten. Aber die großen Exoten, die haben nicht genug Stimmen bekommen, als dass sie eine Rolle gespielt hätten in den gesendeten Positionen.
Danach war wieder ein kleines bisschen Pause, dann kam die Fusion von SWF und SDR und die Hitparade marschierte dann quasi zu SWR1.
Ja.
Genau. Und dann ging es anders weiter. Wir haben dann 2001 eine 70er-Hitparade gehabt, erinnerst du dich? Das war eine gerechnete Hitparade, keine Abstimmungshitparade.
Da wurde lange gerätselt von den Musikredakteuren, welchen Modus man zugrunde legt. Und wie man das ausrechnet, aber das ist dann mit dem Computerprogramm gemacht worden. Das ist dann eigentlich ganz einfach. Natürlich gab es hinten raus auch punktgleiche Titel, aber aus den Positionen der Hitparaden haben sich dann die entsprechenden Titel und Positionen ergeben, ohne dass jetzt also das Hitparadenvolk gefragt wurde.
Die Gefahr ist natürlich dabei, dass man da nur altes Zeug hört über Tage und Nächte.
Ja, wenn man
hinweg,
von vornherein sagt, wir machen 70er Jahre, dann hört man auch die 70er Jahre.
Aber die sind dann doch überraschend vielseitig, ne?
Ja, das ist so, wenn wir einen 70er Jahre Tag machen, dann kriegen wir auch immer begeisterte Zuschriften, was für ein tolles Jahrzehnt das war. Das passierte mit den 80er Jahren aber genauso.
Ja, die Vielfalt war halt da. Weißt du noch, was die Nummer 1 war?
Ich tippe mal auf Lips Incorporated.
Nein.
Nee, war es nicht?
You're the one that I want. Ja, Olivia Newton-John, John Travolta und auf 2 Village People YMCA.
Ah, so war das.
Dann ging es weiter mit Motto-Hitparaden. 50 Jahre Baden-Württemberg. Erinnerst dich an die Hitparade noch?
Ja.
50 Jahre, 50 Stunden, 500 Hits. Da ging es darum, welcher Song der beliebteste in den letzten 50 Jahren war.
Und wir mussten Beiträge machen, 50 Köpfe. Ich weiß noch, dass ich im
50
Beitrag...
Köpfe?
50 Köpfe aus, ich musste Gotthilf Fischer porträtieren. Oder Hartmut Engler und solche Leute waren da alle dabei. Das weiß ich noch, das ist die redaktionelle Arbeit. Ja. Aber da habe ich nicht mehr so die Erinnerung daran, wer da die Nummer 1 war. Wahrscheinlich auch Stairway to Heaven, oder war das dann...
Was ganz Altes.
Ach,
was ganz Altes.
Rock Around the Clock.
Ja, Bill Haley, jetzt. 1956. Mhm. Der meistgespielte Song der letzten 50 Jahre.
Ja.
Und 2, Bryan Adams, Everything I Do. Und dann wieder Olivia Newton-John.
Auch interessant, weil die älteste Band, die ich jemals im Interview hatte, hier in diesem Funkhaus, das waren die Comets von Bill Haley.
Oh.
Die original noch lebende Musiker.
Da erinnere ich mich noch dran. Ja. Wir haben uns am Kaffeeautomaten drüber unterhalten. Dazu gesagt, oh Gott, die sind ganz schön.
Da kam ein Bus an und Strickjacken humpelten die über den Hof. Aber in dem Moment, wo das Rotlicht an war, da waren die wieder da und erzählten mir, wie sie den damals in New York aufgenommen haben, den Titel. Ja. Das war eigentlich die B-Seite. Die A-Seite war ein ganz anderes Stück. Und zum Schluss hatte doch der Toningenieur gesagt, jetzt könnt ihr noch euer Rock'n'Roll-Ding da machen. One, two, three o'clock. Und dann hatte Alan Freed, der DJ, aus Versehen mal die falsche Seite aufgelegt. Das ist immer mal wieder passiert mit Vinylplatten. Und dann haben die Leute pausenlos angerufen. Hey, was war das denn? Spiel das doch nochmal. Und das war der Beginn des Siegeszuges von Rock Around the Clock. Und Chronisten brauchen ja immer ein Datum. Die sagen dann, das war auch die Geburtsstunde des Rock'n'Roll, diese Single. Mhm. Vielleicht hat sie deshalb solche Anerkennung gefunden.
Wir haben weitergemacht mit Motto-Hitparaden, Männer und Frauen. Wir haben gedacht, was war da der Hintergrund?
Der Hintergrund war der, dass immer wieder Leute fragen, was kann man denn machen, damit Stairway to Heaven nicht dauernd Nummer 1 wird? Kann man denn da gar nichts machen? Naja, man kann schon. Aber wir wollen ja nicht schummeln. Das überlassen wir anderen. Dann haben wir gedacht, lassen wir doch Männer und Frauen getrennt abstimmen. Vielleicht haben die Frauen einen anderen Geschmack als die Männer. Und da hast du natürlich 2 Hitparaden und auch 2 Nummer 1en. Ja, und wenn 2-mal Stairway to Heaven Nummer 1 ist, brauchst du es auch nur 1-mal spielen. Aber es kam anders. Topf der Männer, gucken wir mal rein. Oh, Stairway to Heaven, Led Zeppelin, welche Überraschung. Schauen wir bei den Frauen rein. Summer of 69, Bryan Adams, geht doch. Also der Kreis der Verdächtigen ist schon eingeengt, die Männer sind schuld.
Ja.
Und ich weiß noch, dass bei der Party, die dann stattfand, irgendwann die Idee aufkam, das nächste Mal lassen wir Badener und Württemberger getrennt abstimmen. Und Stefan Sillerer, bist du wahnsinnig? Weißt du, was es gekostet hat, diese verfeindeten Stämme zusammenzubringen?
Ja.
Und jetzt dividieren wir die wieder auseinander. Und da haben wir gesagt, na, wir können doch Stimmzettel entsprechend formulieren. Also es gibt ja inzwischen auch Mischehen.
Ja.
Also der Mann aus Freiburg, Freiburg, der inzwischen in Schwäbisch Hall wohnt, darf natürlich weiter als Bartener abstimmen. Und die Frau aus Stuttgart, die jetzt in Karlsruhe zu Hause ist, die kann auch weiterhin als Württembergerin abstimmen. Und die Zugezogenen können sich ein Volk aussuchen. Mhm. Und jetzt schauen wir uns das Ergebnis mal an. Hier ist der Topf der Badener. Oh, Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Württemberg, Stairway to Heaven, Led Zeppelin.
Stimmt, ja.
Scheiß Idee. Aber trotzdem war es eine spannende Geschichte. Natürlich haben die Badener ihr Badener Lied da drin gehabt.
Auf Platz 9.
Ja, das ist und bis das heute immer noch sehr weit vorne.
Genau,
ja.
Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass dieses Lied so weit in die Top 10, überhaupt in die Top 10 gekommen ist oder überhaupt so weit nach vorne gekommen ist.
Und damit erhält dieses Lied den Ritterschlag und ist dann nicht mehr wegzudenken.
Genau.
Ja, jetzt haben die Schwaben nach einem Gegenstück gesucht und ich glaube, es wurden dann Pferdl und Äffle.
Äffle und Pferdl, ganz genau, ganz genau. Ja, es war auch interessant, Badener haben 35.000 abgestimmt, 65.000 aus Württemberg, also die waren ein bisschen eifriger dabei. Ne? Mhm. Und es gibt noch ein Zitat von unserem früheren Musikchef Jogi Radfelder, der sagt, je höher die Platzierungen, desto geeinter das Land.
Da weiß also, er was. Ne?
Und dann gingen die Hitparaden weiter. Interpreten-Hitparaden hatten wir auch. Erinnerst dich an die?
Ja, wieder ein eigenwilliger Modus, wo also, klar, die Punkte der Interpreten zusammengestellt wurden, unabhängig von den Titeln. Da müssen ja Queen und Beatles und so weiter ganz weit vorne sein.
Genau, Queen ist eindeutig vorne und dann der am meist gewählte Titel von Queen, was?
Die Bohemian Rhapsody.
Genau, zwei Beatles mit Let It Be, Led Zeppelin auf 3 mit Stairway to Heaven.
Weil Led Zeppelin eben nicht so viele Titel haben wie die Beatles und Queen oder auch ABBA, aber Stairway to Heaven einen solchen Nimbus besitzt, dass sich da so viele Stimmen noch
wahrnehmen. Und da war natürlich die Hauptkritik, One-Hit-Wonder-Interpreten, die nur einen Top-Hit hatten, werden da abkacken sozusagen, aber das stimmte gar nicht. Music, John Miles, Platz 16. San Francisco, Scott McKenzie, 59. Also war nicht so, ne? Aber auch interessant. Und ich glaube, danach haben wir dann Schluss gemacht mit diesen gerechneten Hitparaden, die wir aus anderen Charts zusammengerechnet haben. Und seitdem stimmen die Hörer ab, fleißig.
Und man soll einfach die Titel seines Lebens, Soundtrack seines Lebens berücksichtigen. Mhm. Welche sind die Lieblingshits schlechthin für alle? Ja.
Es heißt ja, ich habe das gelesen, ein Musikwissenschaftler hat rausgekriegt, dass der Musikgeschmack, den man so als 19-, 20-Jähriger hat, einen prägt fürs ganze Leben und das verfolgt dich immer. Und das erklärt es vielleicht, dass Stairway to Heaven, Queen, Bohemian Rhapsody, dass das immer vorne ist.
Das würde also voraussetzen, dass der Altersschnitt derjenigen, die abstimmen,
genau.
aus denen stammen, die in den 70er Jahren Teenager waren oder sehr junge Leute waren. Und das ist auch eine Tatsache. Das lässt sich natürlich auch anders darstellen. Man hat mir mal einen Auftrag gegeben, als ich Manfred Mann traf, ihn doch mal zu fragen, warum er diese tollen Songs aus den 60ern nicht mehr spielt. Doo-Wah Diddy, Fox on the Run, Mr. Ragamuffin Man. Da wurde er ganz finster, als ich diese Frage stellte. Ich sagte, die Hörer wollen das wissen, die vermissen das. Mhm. Er hatte nun die Earth Band und sieht sich als Progressivrocker und hat gesagt, naja, weißt du, das ist doch immer dasselbe. Wenn du die Leute nach ihren Lieblingstiteln fragst, werden sie dir immer Songs und Alben nennen aus der Zeit, als sie angefangen haben zu masturbieren. Ja, und dieses Bedürfnis soll ich bedienen? Ich denke ja nicht daran.
Naja. Ja gut, aber er hat ja auch genug Hits, der hat es ja auch leicht. Der kann auch seine späteren Werke noch spielen, das sind ja auch Top-Hits. Aber es gibt ja auch Künstler, die nur einen Hit haben und damit durchs Leben gehen.
Die müssen damit ihr ganzes Leben lang auftreten. Das habe ich bei den Oldie Nights in den 90ern gesehen, die ich auch sehr häufig moderiert habe, dass also da die Tremolos oder Smokey oder Bonnie M. oder Harpo, ne, der Harpo hat seine 2-3 Hits eben und die muss ein Leben lang singen. Ja? Und das ist halt so. Scott McKenzie, als er noch lebte, hat eben San Francisco gehabt. Mein Gott, was hat er mit dem Rest gemacht? Dann ist er aufgegangen bei Mamas und Papas, die mit dabei waren. Und dann hat er damit weitergemacht. Sie muss dann einbinden in ein abendfüllendes Programm. Das ist halt das Los des One-Hit-Wonders.
Ja, aber gut, wenn man davon leben kann, ist ja alles super. Ne? Ist ja nicht schlecht. Für dich war noch eine Hitparade markant, nämlich die im Jahr 2008. Weißt du warum?
Ich glaube, das war die Hitparade gewesen, als Thomas Schmidt zu Nehmeyer sagte, es wird ein Beitrag von mir kommen, irgendwas Rockhistorisches. Reich mir doch mal den großen Schneidewind rüber.
Genau.
Und Nehmeyer tut so, als wuchte er ein großes Buch auf den Tisch. Und Schmitti hat meinen Beitrag da angesagt. Das haben die 2 oder 3 Mal gemacht. Und dann riefen die Hörer an und haben gesagt, wie jetzt großer Schneidewind? Was heißt das? Hat er das aufgeschrieben, was er da immer im Radio erzählt? Kann man das vielleicht sogar als Buch kaufen? Nein, nein, das ist doch nur ein Gag für die Hitparade. Aber das ist wie das Dementi auf Seite 4. Das will gar keiner wissen. Jetzt war das Gerücht in der Welt. Und dann rief ein ernstzunehmender Verleger an aus Tübingen, Hubert Klöpfer, und sagte, hören Sie mal, ich habe in meinem Katalog Titel, die liegen wie Blei im Regal. Und hier haben wir die Nachfrage nach einem Titel, den es noch gar nicht gibt. Jetzt setzen Sie mal hin und schreiben Sie mal, weil Sie nicht was schreiben, um Gottes Willen. Ja. Und das haben wir dann gemacht. In 2011 gab es das erste Buch, das der dann auch noch als großer Schneidewind. Natürlich müssen wir das unter dieser Marke rausbringen. Mir war das so unangenehm. Hm. Einige haben mich auch gefragt, so, sag mal, jetzt bist du doch völlig abgehoben. Ich sage, das war ja nicht meine Idee. Ja, das lässt sich immer leicht sagen.
Ja, klar. Und es ist ja noch mehr draus geworden. Du hast ja dann sogar Comedy, Musik-Comedy gemacht, gell? In Teufelsküche.
Das war mit zwei Musikern zusammen eine Idee von Jens Nagler vom Marketing. Der hatte die beiden Sascha Bendix und Simon Hoeneß gesehen und die hatten sich 2013 den Kleinkunstpreis Baden-Württembergs erkämpft. Und die arbeiteten in derselben Etage, stilistischen Etage wie ich. Das heißt, da ging es auch um Led Zeppelin, um AC/DC, Deep Purple, Queen und so weiter. Die veräppelten deren Musik mit ihrer eigenen Interpretation. Und dann hat er sich gedacht, die drei bringe ich mal zusammen, vielleicht wird was draus. Und dann haben wir daraus auch ein abendfüllendes Programm gemacht.
Mit also dem meine großen Schneidewind.
Meine Geschichten, genau. Große Schneide in die Teufelsküche. Und das haben wir mehrere Jahre ziemlich erfolgreich gemacht. Ja.
Was hast du noch vor?
Jetzt verlebe ich meine Rente. Erinnere mich, lese all die Bücher, die ich schon immer lesen wollte. Höre weiter fleißig Musik, besuche sehr viel mehr Konzerte, als ich früher konnte. Ja. Wenn die Leute zu Stevie Wonder gegangen sind oder zu Bruce Springsteen, hatte ich immer Sendung. Ich konnte ja nicht jedes Mal eine Sendung abgeben, musste ja einer machen. Oder Genesis. Gut, die habe ich auch mal live gesehen. Viele habe ich nicht gesehen, weil ich hier gearbeitet habe. Das entfällt nun. Ich habe mich wie verrückt gefreut, Electric Light Orchestra zu sehen und andere. Und ich genieße jetzt die Musik, als dass ich drüber erzähle.
Es ist natürlich eine andere Rolle, die du jetzt hast. Ne? Du warst ja mit Musikern, mit Weltstars auf Du und Du, auf Augenhöhe, hast die persönlich getroffen. Jetzt bist du das nicht mehr. Jetzt bist du ein ganz normaler Konzertgänger.
Genau.
Ist das komisch?
Ich wusste ja, dass das auf mich zukommt und konnte mich auf diese Situation einstellen und habe auch keine Illusion gehabt, dass man mich ewig noch irgendwie erkennen würde. Den Radiomann erkennt man sowieso nicht, im Gegensatz zu Fernsehtypen, die man ständig auf dem Bildschirm sieht. Das ist ein angenehmes Gefühl. Das Schönste ist, wenn die Band auf der Bühne ist, muss ich nicht mehr gucken, wie viele Leute sind's, welche Instrumente spielen sie, wer greift daneben, wie setzt sich das Publikum zusammen. Das war immer so ein Automatismus, weil das ja im Bericht vorkommen musste. Das brauche ich jetzt alles nicht mehr. Ich kann mich zurücklehnen, bei Bedarf singe ich einfach mit und mir ist jetzt egal, wie lang oder wie kurz oder wie gut oder schlecht ist. Gut, wenn es schlecht ist, ist es schade, weil man muss ja dieses Ticket bezahlen.
Sehr
man
teuer bezahlen,
auch,
ja.
Entsprechende Qualität für erwarten. Ne? Aber das ist auch eine angenehme Rolle, in die ich mich da jetzt reingefunden habe. Irgendwann beginnt eben immer ein neuer Abschnitt und das ist jetzt meiner.
30 Jahre Hitparade. History. Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1.